50 Jahre Abitur, ein Grimme-Preisträger und ein ehemaliger Handballprofi.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute gleich mit zwei Gästen, nämlich einmal, ich sage jetzt einmal die ganzen Namen, Andreas Christoph Schmidt und Peter Krebs. Herzlich willkommen.
Hi.
Vielen Dank.
Mein Kollege Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und mein Name ist Katharina Göke. Ja, Heinz-Peter, damit gebe ich an dich ab.
Ja, vielleicht kennen euch noch nicht alle Zuschauer, deswegen viele bestimmt, aber ich stelle euch am besten nochmal vor. Also Andreas Christoph Schmidt ist dreifacher Grimme-Preisträger mittlerweile, ne?
Stimmt, ja.
Ja.
Ist ein kleiner
und
Applaus wert.
Danke auch. Genau. Danke. Ja, du hast viele historische Dokus gemacht. Du warst hier am Albert-Schweitzer Gymnasium, ist ja klar, ne? Ihr freut euch ja schon auf eure Feier gleich. Und ja, danach ging es für dich an die danach hast du Geschichte, Russisch und Philosophie studiert, auch in Moskau an der Filmhochschule. Ja, und so war dann so deine Karriere als Dokumentarfilmer, als Filmemacher vorgezeichnet. Und du hast auch zeitweise in Moskau gelebt, ne?
Ich habe mal in Moskau einen Spielfilm, also ich habe in Russland einen Spielfilm gedreht und das zog sich so krass lange hin, dass wir so einige Jahre zusammengekommen sind. Ja.
Genau, du hast mir ja mal von einer Gastfamilie erzählt. Also das, ne?
Ja, es ist eine Freundesfamilie, die mittlerweile allerdings insgesamt in Israel lebt.
Ah, ja. Ja, und ihr beide wart zusammen in der Schule, Peter Krebs oder Piet Krebs. Du hast gespielt lange bei Tusem Essen, vorher bei Minden, ne?
Ja.
Und hast auch hunderte Bundesligaspiele gespielt, ne? Also 300 irgendwie so, ne? Pokal gewonnen mit Tusem Essen, ganz viel gewonnen. Das war so die Glanzzeit von Tusem Essen. Und danach warst du Sportmoderator geworden. Währenddessen hast du auch noch studiert, ne? Während deiner Handballerkarriere, ne?
Na, jetzt lüg aber nicht, ne?
Nein, das ist ja das Schöne, wenn man früher ein, zwei Mal halt am Tag trainiert hat, dann konnte Simon sich auch einen trainingsfreien Tag bauen und sagen, Kinder, ich muss zur Uni. Ich habe in Dortmund Diplomjournalistik studiert, über fünf Jahre. Das ist in Dortmund so, sind ja sehr begehrte Plätze. Nach zwei Jahren machst du halt ein Praktikum, war ich ein Jahr bei der Neuen Ruhrzeitung und habe ein Kurzvolontariat gemacht, hinterher beim WDR Hörfunk. Und das war klar, ich möchte Journalist werden und natürlich in der Sparte, wo ich mich zu Hause fühle beim Sport.
Die meisten kenne ich wahrscheinlich noch von Sat.1 ran und dann später deutsches Sportfernsehen. Und da hast du ja auch mal einen Preis gekriegt. Zwar keinen Grimme-Preis, aber den deutschen Fernsehpreis. Ne? Und das ist ja auch eine tolle Auszeichnung.
Das war ein bisschen später. Ich habe dann als Freelancer noch viel für ProSieben gemacht. Und wir haben die Rechte erworben für die NFL, American Football.
Wow.
Und haben uns hingesetzt an ein Konzept, haben gesagt, komm, wir wollen nicht nur die Spiele zeigen, sondern wir versuchen ja neue Freunde für diese Sportler, die den Deutschen halt nicht so vertraut ist, zu gewinnen. Und haben gesagt, ein Social-Media-Experte muss im Studio sein, nicht nur der Moderator und der Kommentator. Und haben dann ein Casting gemacht, Gedomisch wurde gewählt, ja, die langhaarige Blondine, die vielleicht der eine oder andere kennt. Und haben gesagt, wir müssen die Zuschauer in die Sendung einbinden. Was habt ihr für Fragen? Machen wir alles gerade richtig? Was wollt ihr als nächstes Spiel sehen? Und das fand die Jury vom Deutschen Fernsehpreis ganz gut und hat uns zweimal den Pokal da überreicht.
Super. Ja, und ihr beide freut euch gleich riesig. Ihr seid schon ein bisschen kribbelig. Gleich ist so das 50 Jahre Abi-Treffen am ASG. Was macht ihr denn da? Erzählt ihr alte Heldengeschichten oder werdet ihr da eher von Wehwehchen, Rente und sowas erzählen, Enkelkindern?
Also ich glaube, man muss erstmal anfangen, Andi, wie ist das überhaupt zustande gekommen?
Weil, du hast dir das ausgedacht.
Meine Frau kam darauf, weil meine Frau kommt aus Lüneburg, die hatte genau an diesem Wochenende 45-jähriges Schuljubiläum und dann sagte Piet, ey, du bist doch 5 Jahre älter, bei euch müsstest du doch eigentlich abrunden. Dann habe ich mit dem Taschenrechner nachgeredet, kam auf 50. Und wirklich der einzige Kontakt, den ich zu all den anderen Schülern hatte, war Andi. Wir hatten uns auch ab und zu immer mal wieder in Berlin getroffen. Und dann fing so ein Schneeballsystem an der Recherche. Wo sitzt wer? Kriegen wir überhaupt alle zusammen? Und es konzentrierte sich im Grunde auf die Neusprachler, weil die hatten den engsten Draht. Es waren 26 Nur einer ist gestorben. Mhm. Und von den verbleibenden 25 schlagen dieses Wochenende 21 auf.
Also, wow, das ist eine gute Quote.
Ja. Ja. Ja, ist nicht schlecht. Ich habe erst gedacht, der Piet, der spinnt doch wieder. Und dann dachte ich, nee, eigentlich, warte mal, irgendwie, erstens hat er sich nicht verrechnet und zweitens, stimmt es schon, 50 Jahre müsste man, aber der Punkt, wo ich dachte, wo ich wirklich, wo es mich echt gepackt hat, war, als dann in der WhatsApp-Gruppe Fotos veröffentlicht wurden und dann hieß immer, wer ist nochmal der? Und da schrieb jemand, wer ist eigentlich der rechts neben Andi? Und da hörte ich wieder, Andi. Es war irgendwie wie, plötzlich war ich wieder in der Sechster, ja, Andi. Ja. Das war unglaublich, da hieß du noch Krebsi.
Ja. Weil uns war klar, wir hatten zwar jetzt 21 Leute zusammengesammelt, aber wie mögen die aussehen? Also haben wir über Internet aktuelle Fotos von allen angefordert.
Das war der Hintergrund.
Ist
ach so.
Noch, ist noch eine, Überraschung, okay. Mein Sohn ist selbstständig in Sachen Social Media in Palma und dem habe ich die ganzen Fotos zugeschickt. Und als Überraschung werden die heute und morgen alle ein bedrucktes Lanyard bekommen, ASG, Abi 50 Jahre, mit dem aktuellen Foto. Er hat das ein bisschen mit Photoshop verfeinert, die sehen alle klasse aus. Und den Namen darunter, weil wenn er nachher Bier trinkt, so sagt, wer bist du eigentlich?
Ach so,
du bist der Paul, jetzt erkenne ich dich auch wieder.
Hätte ich mir ja gar nicht mein schönes Hemd mitnehmen müssen.
Nein, völlig überflüssig.
Also du hast das hauptsächlich organisiert oder warst du auch mit dabei, Andi?
Nee, Andi war überhaupt nicht dabei. Okay. Andi musste einen Film fertig machen und stand also unter Wasser die ganze Zeit. Ja, und habe ich gesagt, mach dich mal machen, die werden es schon alleine versauen. Ja.
Aber das Schöne ist, es gibt wirklich noch 4, 5, die der Stadt Mahl wirklich treu geblieben sind. Willi Lange ist einer von ihnen und der hat sich wunderbar bemüht, dass wir hier die richtigen Location reservieren. Also,
wo macht ihr das gleich? Wo trefft ihr euch gleich?
Wir sind erst im Lindenhof.
Dann wird's Mulvanis oder sag mal, wie sagt ihr hier mal?
Mulvanis? Ja. Nee, Mulvanis, Irish Mulvanis. Pub.
Mulvanis. Da ist ein schönes Guinness wird getrunken.
Morgen brennen wir das ASG ab erstmal. Genau. Ne?
Also die Feuerwehr sollte Bescheid wissen, 10.30 Uhr.
Ja, da habt ihr dafür gesorgt, ne?
Okay. Okay.
Und danach gehen wir irgendwo hin, wo ich noch nie war.
Ja,
weiß auch nicht. Namen. Weil Willi weiß
was im Norden.
Baumeister.
Zack. Baumeister.
Ah, ja, genau, wird ja wieder neu eröffnet. Genau. Letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere.
Also es wird für viele wirklich eine Reise in die Vergangenheit sein. Ich habe gerade nachgerechnet, 2014 war ich das letzte Mal hier. Bin übrigens 400 Meter entfernt in der Bebelstraße, bin ich groß geworden. Also hier ist Nostalgie im Raum. Super. Und ich habe ganz viel jetzt gelesen in den letzten Tagen, was ist so in Mahl passiert. Ich hatte fast Tränen in den Augen, als ich hörte, das Buhnerbad wird zugemacht.
Ja. Nein.
Ja.
Wieso das denn?
Kein Geld.
Evonik, das ist doch nur ein Tümpel.
Wieso müssen wir auch noch ein Geld für?
Also die anderen beiden Freibäder, die werden ja sowieso schon von Bürgerinitiativen betrieben und Evonik hat vieles eingestellt, auch die Unterstützung vieler Kulturvereine, Sportvereine. Da ist jetzt kein Geld für Borussia Dortmund und Schalke war noch ein bisschen Geld da, aber
das Hallenbad ist eh schon nicht mehr da.
Genau.
Ja. Wisst ihr, was ich glaube? Piet und ich, wir werden nicht dieselben ohne Hallenbad. Glaubst du es?
Ohne Hallenbad nicht? Ich habe ja auch mit Schwimmen angefangen,
Du warst ja Schwimmer.
Genau.
Du konntest aber nie einen Körper.
Nee, ja, die Schiss vor. Deswegen, ich war Rückenschwimmer, da konntest du von unten starten.
Ja, wenn du einen Körper machen musst, dann haben sie alle schlapp gelacht. Aber dann war doch der Schnellste am Ende. Ich konnte ja nicht schwimmen, aber ich konnte springen, weil da muss man einfach nur doof sein und runterspringen.
Aber man muss ja, vielleicht ist das ja noch zu retten durch Fördergelder. Das Buhnerbad war unser Leben im Sommer. Mit dem Fahrrad dahin, wenn es gut lief, einen D-Mark in der Tasche, aus dem roten Apparat eine Cola ziehen, eine Pommes essen, auf diese grüne Liegefläche, dann unter die Pontons tauchen und gucken, sind die Mädels auch alle da. Das darf nicht sterben.
Es gibt eine Bürgerinitiative, die wurde gegründet. Da ist halt natürlich die Frage, es ist Evonik-Gelände, es ist Chemiepark-Gelände, inwieweit das dann wirklich machbar ist. Evonik ist auf jeden Fall bereit für Gespräche. Die Stadt kann es halt wegen Kommunalaufsicht und so, die hat überhaupt gar kein Geld, um da irgendwie finanziell zu helfen, aber es finden Gespräche statt und es gibt eine Bürgerinitiative. Mal gucken, was draus wird.
Und ich habe es weitergegeben. Ich glaube, unser Sohn war 5 oder 6. Wir haben meine Eltern besucht. Meine Frau hatte einen Friseurtermin und es war warm. Ich sage, Max, jetzt zeige ich dir wirklich mal das Bad, wo ich groß geworden bin. Haben bei Kick oder irgendwo haben wir 2 Badehosen erworben, sind ins Buhnerbad und in diesen Weiher gesprungen. Ja. Und mein Sohn fand es großartig. Also aber Geld sammeln.
Der See war doch zweigeteilt. Die andere Hälfte gehörte doch der Zeche irgendwie. Da war hinter dem Springbrunnen war irgendwie ein Seil gespannt, ja, mit Bällchen dran.
Genau.
Und da war ein anderes Bad.
Ja.
Das, ich glaube, das war zuletzt nicht mehr.
Ah, okay.
Das war so ein bisschen wie BRD, DDR. Man ist da
absolut
nie rüber geschwommen.
Und wir waren aber BRD.
Okay. Ja. Das war ja an eurer Schule genauso, ne? ASG und GSG. Das waren ja damals zweigeteilte Schulen. Das eine für ASG für Jungs und das GSG für Mädchen. Ne?
Ja, aber die Grenze wurde da gerne überschritten.
Ja,
in der Schule.
Sowohl in der Pause als auch in der Freizeit. Ja.
Wie fandet ihr das eigentlich, eine Schule für Jungs? Fandet ihr das gut oder gab es auch was, was ihr nicht so doll fandet?
Ich glaube, hätten wir sofort eine gemischte Gruppe gehabt, würde es jetzt an diesem Wochenende kein Treffen geben.
Das ist ja jetzt eine kühne...
Das ist eine kühne Hypothese.
Kühner Gedanke, ja. Also ich weiß jedenfalls, dass ich... Ich hatte zwei Gründe, das ASG zu wählen damals. Man hätte ja auch schon aufs Hülsgymnasium gehen können. Ne? Mhm. Der eine Grund war, keine Mädchen. Und der andere war die Skiferien in La Villa, die wir dann beschissen wurden. Ne?
Nein, da haben wir uns bewusst gegen entschieden.
Du bist ja verrückt. Wer hat sich entschieden?
Wir haben uns für Moskau entschieden.
Nein. Irgendwie, das sind dann so die Aussetzer, ne? Die dann schon im Alter vorkommen. Nein, die Sportlehrer haben beschlossen... Die Jungs, die sind alle schon zu alt, wenn sie Ski lernen. Die müssen früher Ski lernen. Und das haben sie genau in dem Moment beschlossen, wie wir dran gewesen wären.
Okay.
Und dann, ich hätte mich doch nicht für Moskau entschieden, statt La Villa, hör mal.
Aber wenn wir schon über Fremdsprachen rechnen, heute, es treffen sich jetzt ja wirklich Franzosen und Russen heute. Es sind keine Mathematiker dabei, die waren immer ein bisschen Seboratsky.
Okay.
Und wir müssen den Namen nennen, Liebetraut Weichert.
Aber ja.
Weil eine DDR-Lehrerin, die in den Westen kam, hat uns als Sechster übernommen als Klassenlehrerin.
Ja.
Eine der letzten Pädagoginnen dieser Welt. Unfassbare Frau. Mhm. Aber sie durfte uns nicht bis zum Abitur mit Deutsch begleiten. Aber die letzten 5 Jahre durfte sie Russisch halt unterrichten. Und dann haben wir waren glaube ich 15 Jungs, alle zusammengesetzt, haben gesagt, ey, liebe Traut, wir haben mit dir angefangen, wir werden mit dir aufhören.
Ja.
Und haben das alle durchgezogen.
Nee. Schön. Es gab nur einen, der wollte Französisch lernen und der war ich. Das war. Und dann hieß es nämlich, ja, okay, kannst du machen, aber dann musst du in die Franzosenklasse wechseln.
Aber was wäre aus deinem Leben geworden mit Französisch?
Wer wird anders geworden? Keine Ahnung. Ich habe den Eindruck, dass die Franzosen alle gar nicht Französisch sprechen. Hast du schon gemerkt in der WhatsApp-Gruppe?
Ja.
Ich habe das Gefühl, die können gar kein Französisch.
Also, okay. Andi, du hast aber eben gesagt, du bist zum ASG gekommen, weil da nur Jungs sind. Was war denn da für dich? Also ich bin auch auf dem Jungsgymnasium groß geworden. So doll fand ich das gar nicht, dass es da keine Mädchen gab, muss ich ehrlich sagen. War denn dein
Grund? Ich bin auf die Antwort sehr gespannt. Ja.
Nee, ist ganz einfach. Ja. Also erstens, damals hieß es ja noch Volksschule. Ne? Ja. Und in der Volksschule, da hatten wir ein Mädchen, das spielte Blockflöte, die hieß Susanne, hatte zwei blonde Zöpfe und wir hatten einen völlig bekloppten Lehrer, wo so der Adamsapfel immer so ein Choleriker, ne? Wo der Adamsapfel immer so hoch und runter wanderte. Und der stand so derartig auf Susanne, das war irgendwie sein Engel. Also die hat da sowas von geliebt und dann musste sie wieder auf ihrer bescheuerten Blockflöte vorspielen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann man jetzt abwerfen. Ne? Das Dumme ist, ich war in der Sechster und dann waren da aber auch, weil das Hülsgymnasium noch nicht fertig war, waren da auch Schüler und Schülerinnen immer in der Pause vom Hülsgymnasium in der Raucherecke. Den habe ich noch den alten Kriegstabak von meinem Opa verkauft. Mhm. 5 Pfennig, ein Blatt. Und da war die Heike Pieper dabei. Die war so schön. Die war sowas von schön.
Wenn du Raucherecke sagst, es ist ja die Sylke Wortmann Raucherecke, ne?
Ist das wahr?
Ja, der ist war auch auf dem ASG und irgendein Spaßvogel hat gesagt, der hat immer gepafft, wir benennen es nach ihm.
Oh, wirklich? Ja, das habe ich auch mal gehört, genau.
Das wusste ich nicht.
Ja. Okay. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen zu euch beiden rüber, was ihr jetzt so macht. Hast ja viele historische Dokumentarfilme gemacht, die leben von genauer Beobachtung, von super intensiver Recherche. Gibt es da aus Marlow und aus dem ASG was dich da geprägt hat, also was du da mitgenommen hast für deine Filme auch?
Sag ich gleich. Aber ich wollte noch eine Sache gerne, dass der Piet was erzählt aus der Abi-Zeit. Nämlich, du sollst bitte erzählen, wie nochmal die Mathe-Abiturarbeit verlaufen ist bei dir.
Ich möchte nicht nur über mich sprechen. Zeichensaal, ne? Ja. So wie jeder Abi Test abläuft. Jeder hatte so seinen separaten Tisch und die Lehrer haben streng geguckt. Wir hatten eine Lehrerin, deren Name ich hier an dieser Stelle auch nicht nennen möchte. Wir mochten sie nicht. Und wir waren halt neusprachlich. Mhm. Und die Aufgaben wurden verteilt. Man prüfte die Aufgabenstellung. War vielleicht eine Viertelstunde vergangen. Mein Blick traf diesen jungen Herrn.
Ich saß weiter hinten, in der letzten Reihe.
Mhm. Gestik, macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Wir haben es nach einer Viertelstunde abgegeben und sind zur Kneipe, zu Christoph, zum Griechen, um die Ecke gegangen, haben Billard gespielt.
Ich dachte, gesagt, was ist mit Piet los? Weil der war gar nicht so schlecht in Mathe. Mhm. Also bei mir war er ja hoffnungsvoll verloren.
Ich war mit 4 vorgenommen. Ich war eine Katastrophe in Mathe.
Ach so, ja. Naja, ich war ja zum Schluss leider nicht mehr da. Ich bin nicht, dass ich stolz drauf wäre, ne? Aber hatte da nicht mehr richtig teilgenommen und wusste auch gar nicht, was da auf dem Papier stand vor mir. Und plötzlich guckt der Piet mich an von vorne. Ich sag, was ist denn mit dir los? So. Dann macht er so. Und mit dem Kopf. Und ja. Sind wir da rausgegangen.
Ja.
Und ich habe immer den Verdacht gehabt, du weißt, warum wir trotzdem nicht durchs Abi geflogen sind. Warum?
Das würde mich jetzt auch mal interessieren, ja. Weil wenn man einfach die Mathe-Abi-Klausur nach 15 Minuten abgibt.
Also ich hoffe, dass mein Sohn jetzt nicht zuhört, weil ich habe vor 3-4 Jahren habe ich mein Abiturzeugnis verbrannt, weil er immer wieder die Frage kam, Papa, ich hatte ja eine 1,9 in München, wie war eigentlich deine Abitursnote? Ich sage, ich war auch so in dem Bereich. Das war eine 3, eine Katastrophe halt. Und da muss man auch mal Tatsachen verschweigen, ne?
Ah, okay, gut.
Ja, geht mir ähnlich. Da kann man immer noch mit Journalist werden, ne? Mit so einem
ja.
nicht so dollen Abi. Ja, aber bei dir war das auch so? War auch nicht so besonders? Ich wollte jetzt eigentlich nicht nach Noten fragen.
Du wolltest
fragen,
wissen, ob ich auch ein 3 Komma?
Nein.
Ich hatte noch eine 2 vor dem Komma, Piet. Ich weiß nicht, warum.
Angeber. Aber hast du das Dokument noch?
Ja, ich mache dir ein Foto davon. Ne? Ich habe das noch irgendwo.
Ja, aber was hast du mitgenommen vom ASG so für deine Karriere jetzt? So?
Also eine Sache hat Piet schon gesagt, ne? Also wer bei Liebetraut Unterricht gehabt hat, also vor allen Dingen wer in der Sechster von Liebetraut sozusagen betreut wurde, da habe ich natürlich auch erst gedacht, wie wir dazugeteilt wurden. Weißt du auch, wie wir in der Aula saßen als kleine Dötze und dann habe ich mir natürlich einen von den Lehrern da gewünscht und wusste schon, nee, du kommst ganz bestimmt zu der Frau. Bums, ich kam natürlich auch zu der Frau, war ja klar. Und dann stellte sich heraus, die war so eine, erstens war die so ein liebenswerter Mensch. Dann hatte die einen Freiheitsbegriff überhaupt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was Freiheit ist, habe ich in der 6. Quinta Quarta gelernt. Also 67, 68, 69, lies schon nach. Das war klasse, worüber wir nicht alles diskutiert haben. Und dann waren die alle so schlau. Also die waren ja alle viel, also Piet jetzt nicht, aber waren krass viel schlauer als ich. Ich
kann bald Ausnahmen.
Und wir haben so viel Zeit im Deutschunterricht verdiskutiert über politische Sachen, unglaublich, so als kleine Dötze. Also das war wirklich schon richtig toll. Und dann ging es halt mit Deutsch nicht mehr weiter, dann hatten wir sie in Russisch und da lief es aber ähnlich, weil sie gesagt hat, also es ist so, ihr werdet Russisch ist eine schwere Sprache, so, ihr werdet nicht aus dem Abi rausgehen und Russisch sprechen. Aber ihr werdet viel russische Literatur gelesen haben. Und das war einfach klasse. Dann kam die mit Paustowski an und dann hatte man immer so zweisprachig Heftchen und so. Dann konnte man so ein bisschen Russisch lernen damit und ein bisschen verstehen, wie die so ticken in Russland. Und das war Solzhenitsyn, haben wir bei ihr gelesen zuerst. Ein Tag im Leben, Matrjonas Hof. So eine kleine Geschichte war das. Erste Begegnung mit Solzhenitsyn. Ach, und übrigens, wenn er nicht zu weit führt.
Sapieski ist Mord war Godoma.
Ja, das war Gogol. Ja. Mhm. Aufzeichnung aus seinem Totenhaus, ne? Mhm. Gogol, oder? Gogol. Oder Dostojewski.
Tolstoi.
Nee.
Egal, lesen wir nach.
Dostojewski.
Aber wenn ich jetzt zur Seite springen darf. Es gibt doch keinen schöneren wirklich Applaus und eine Anerkennung, wenn man nach dem Abitur noch Kontakt zu den Lehrern bildet.
Absolut.
Du hattest lange Kontakt noch zu Liebetraut, ne?
Ich hatte mit Liebetraut, das kam dann auch wegen Russland. Also die war dann auch noch, die war auch in Moskau, als wir da diesen, oder in Leningrad, als wir diesen Spielfilm gedreht haben. Und ich habe die auch öfter besucht in Herten. Also das war, Liebetraut war, wie so ein Mutterhuhn und wir waren alle die Küken.
Aber es gab auch einen Vater Hahn, Heinrich Leiber, damals der Direktor, ein unfassbarer Pädagoge und mit ganz viel Charme, der wirklich, als Direktor gibt es ja nicht selbst so viel aktiv Unterricht, aber ab und zu, wenn der Lateinlehrer ausfällt, ist er dann mal in die Klasse gegangen.
Dann kam wieder das römische Heerlager.
Genau. Und da haben wir gesagt, boah, ey, bevor der jetzt anfängt, uns Vokabeln abzufragen oder so ein Scheiß oder wir müssen Cicero lesen. Heinrich, wir haben mal eine Frage. Wenn die Römer auf ihren Feldzügen waren, wie haben die eigentlich ihre Lager gebaut? Eine sehr gute Frage. Und dann hat der gemalt und gezeichnet. Und zudem hatte ich zum Beispiel nach dem Abitur noch jahrelang Kontakt. Der ist dann auch nach Ostwestfalen gezogen. Lebte da mit einer älteren Dame zusammen und wir haben oft zusammen Abend gegessen und über alte Zeiten geredet. Also das prägt einen und das ehrt diese Schule.
Ja, was du eben angesprochen hast, du hast eine Menge Input mitgenommen, ne? Also eine Menge Inspiration und du hast mir ja auch mal in einem Interview gesagt, ja mal, das war für dich so ein großes Projekt, das war so ein Aufbruchprojekt, das war eine offene Stadt mit offenen Debatten, wo man im Rathaus noch die ganzen Grimme-Preis gekrönten Beiträge gucken konnte.
Absolut.
Und ja, vielleicht haben wir deshalb auch so viele Grimme-Preisträger, weil die Schüler immer gesehen haben, was da lief und gesagt haben, das mache ich auch mal später.
Also Keine Ahnung. Das Rätsel, warum aus Mal so viele irgendwie bemerkenswerte Leute kommen, das ist ja völlig ungelöst. Ne? Ich habe manchmal verdacht, das hätte mit der Chemie zu tun gehabt. keine Ahnung, aber es ist wirklich so, das ist mir ja öfter begegnet. Heinrich Brilleur. Zum Beispiel. Ne? Ja. Sönke Wortmann ist gerade erwähnt worden und noch einige. Ne? Das mit dem, was mal wirklich damals war, so bis so Rathausplatz fertig war, so ungefähr, das war für mich hatte so viel Zukunft. Mhm. Weil das war wirklich ein Stadtprojekt im Grunde. Und dadurch war es automatisch auf die Zukunft gerichtet. Mhm. Hat man ja heute leider das Gefühl, dass alles nichts mehr so richtig auf die Zukunft gerichtet ist. Zukunft ist nur noch Bedrohung geworden. Das war damals nicht so, sondern da wurde richtig, allein dieses krasse Rathaus. Ja, so eine kleine Stadt stellt sich, weil das ganze Geld von der Chemie kommt, ein bisschen vom Bergbau wohl auch. Also das war schon enorm.
Jetzt schon unter Denkmalschutz, ist das richtig?
Ja.
Ja. Okay. Mhm. Ja. Und dann war eben wirklich, also es ist eine olle Kamelle, sage ich immer wieder, aber es waren in diesem wunderbaren, wie heißt denn der Teil vom Rathaus, der mit dem großen Saal da vorne, der hat vielleicht einen eigenen Namen, der flache Teil, ne?
Das Foyer.
Ne? Ja, Foyer oder? Wahrscheinlich, ne? Da standen, während Grimme lief, also in der Zeit nach den Nominierungen, standen lauter so schicke Sony-Monitore auf Podesten, davor waren Lederfauteuils. Der ganze Saal war irgendwie kühl und angenehm. Wenn du jetzt nicht zu dem, dessen Name nicht genannt werden soll, in den Lateinunterricht gehst, dann gehst du vielleicht einfach dahin und guckst, was da gerade läuft. Und dann kommt eben, dass da wirklich Sachen liefen, die, also ich denke, weiß zum Beispiel, Fassbinders Baal, der war nominiert. Da habe ich da gesehen. Und da habe ich irgendwie, dachte ich, was soll das? Aber auch schon indem man denkt, was soll denn das alles? Und man nimmt das dann so mit. Ich weiß auch nicht. Dazu kommt, dass ich immer schon durch den Grimme-Preis immer dachte, das ist alles eine schöne, helle, transparente Welt. Großer Fehler. Es ist weder hell, noch schön, noch transparent, die Welt des Fernsehens, sondern auch damals nicht und heute schon sowieso nicht. Aber ich hatte diese Illusion. Und deswegen ist mir dann auch so relativ leicht gefallen, das hat sich dann trotzdem alles eigentlich eher durch Zufall ergeben, dass ich dann angefangen habe, Fernsehsachen zu machen. Das war wirklich ein Zufall, aber das ist mir ganz leicht gefallen, da hineinzurutschen, weil ich sowas noch mit mir trug. Mhm. Also ich glaube, ohne Mal hätte ich mir einen anständigen Beruf gesucht.
Super. Ja, und Piet, wie war das bei dir? Warst du, also ich habe eben vom Kollegen gehört, der hat gegen dich gespielt, ne? Der war bei TV Datteln oder so.
Der hat auch ein bisschen das Bein hinterher gezogen. Ne? Ist mit mir zusammengeprallt.
Ja, er hat deinen Stil so als hart am Mann beschrieben, ne? Also das kann man, glaube ich, sagen, ne?
Ich wollte nie Freunde durch den Sport gewinnen. Ja. Die hatte ich in der eigenen Mannschaft.
Okay, da warst du irgendwie bei Waltrop, Gladbeck, genau. Gladbeck warst du. Und da hast du dich auch so durch einen ruppigen Stil so ausgezeichnet. Oder sagen wir hart am Mann, ne?
Ja, aber
oder?
Die Keimzelle, um vielleicht eine Parallele zu ziehen, war natürlich auch das ASG. Ich habe zwei ältere Geschwister, die waren bei dem Schwimmverein beim VfL Höß, also musste ich auch ins Becken springen und Kacheln zählen. Fand ich unfassbar langweilig nach 2-3 Jahren. Und mein Bruder, 5 Jahre älter, spielte in der Schulmannschaft vom ASG. Mhm. Die hatten da immer Nachmittagstraining, viel größer als ich und mehr Muskeln. Und mein Bruder sagte, komm mal mit. Dann bin ich da mal mitgegangen und fühlte mich gar nicht wohl. Stellte ich mir auf rechts außen, versuche einen Ball zu fangen. Und dann bin ich trotzdem immer wieder hingegangen, bin dann in den Verein gegangen zum VfL Höß, in der alten CWH-Halle trainiert. Und da hat mich dieses Handballfieber gepackt. Aber was toll war, parallel zu diesem normalen Vereinstraining, wir hatten den Hallenschlüssel für unsere kleine Turnhalle vom ASG. Das heißt, wir konnten jederzeit, wenn da kein Unterricht war, die Halle aufschließen, Ball nehmen und zusätzlich trainieren.
Das ist cool.
Das hat mich wirklich geprägt, das hat so eine Grundlage gelegt und so ist dann der Werdegang geworden. Ja.
Du warst dann wahrscheinlich Abwehrchef da in eurem Handballteam, ne? Und du warst ja der die immer ausgesucht hat, die dann in die Mannschaft kamen, oder?
Nee, das ja nicht, aber wir haben natürlich abgesprochen, wen wir als nächstes faulen wollen. Ne? Wir haben gesagt, der gegnerische Halblinke, der wirft aber ganz, ganz viel aufs Tor. Da machen wir jetzt mal ein Sandwich, ne? Wir bieten ihm eine Lücke an und wenn er in der Lücke ist, machen wir das Sandwich zu. Ne? Also gut, früher war Handballsport auch ein bisschen härter als heute. Ne? Die Sportart ist viel schneller geworden, viel athletischer noch. Aber nach wie vor eine der schönsten Sportarten.
Und das ist mal aber schneller geworden. Ich war ja mal bei einem Spiel Deutschland gegen Island, auch mal durch Zufall, ne? Da habe ich den Ball gar nicht gesehen.
Ja, das ist mittlerweile
der ging so schnell hin und her. Ich gedacht, was ist denn da los? Ich bin in der Halle, gerade keine technischen Gründe. Ich gucke da von der Tribüne runter, aber der Ball ging sowas von schnell hin und her, ich habe es echt nicht kapiert.
Ich habe die letzten Jahre noch viel für DAZN, für diesen Streaming, für dieses Portal halt kommentiert und du gehst ja heute bei vielen Produktionen gar nicht mehr in die Halle rein. Dieser Beruf Sportjournalismus hat sich ja extrem geändert. Ja. Aus Kostengründen sitzt du teilweise nur zu Hause, hast dein Flightcase und kriegst das Bild und bitte sprechen. Ne? Mhm. Also letztendlich ist man ja nur zum Sport gegangen, weil man gesagt hat, ich will diese Atmosphäre erleben, ne? Wie jetzt bei der Fußball-WM oder bei irgendeiner Handball-EM. Und das hat sich geändert. Also ich habe auch noch viel als Dozent gearbeitet in Medienagenturen, habe junge Journalisten halt versucht, so an das Handwerk ranzuführen. Und da ist man zum einen erstmal überrascht, dann sind wir wieder beim ASG, was die an Qualitäten mitbringen. Ja. Das ist nur noch ein Bruchteil von dem, was wir lernen mussten.
Okay. Also, obwohl es ein Mediengymnasium ist, ja.
Wo man sagt, deutsche Sprache, das ist aber schwierig. Du willst wirklich Journalist werden. Also wenn du mal einen Text schreiben musst, da sehe ich noch Schwierigkeiten. Wo sind die Kommata?
Genau.
Was ist der Unterschied zwischen das mit einem S und zwei S?
Oh, wei.
Also das ist schon enorm, was da...
Das, alleine Kommata zu sagen von dir, das ist so unfreundlich. Ne?
Und das belegen ja jetzt viele Untersuchungen, dass 40% der Kinder, die aufs Gymnasium wollen, halt in den drei Grundarten lesen, schreiben, rechnen, halt einfach gravierende Mängel haben. Ne? Und da haben wir Gott sei Dank noch eine bessere Erziehung genossen.
Mhm. Warst du eigentlich aufgeregter oder nervöser, wenn du zu so einem Finale gegangen bist vor tausenden Zuschauern oder als Sportjournalist, wenn es eine entscheidende Sendung gab?
Immer als Spieler.
Ja.
Immer kribbeln. Stefan Kretschmer, die Handball-Ikone, hat mal ein Buch geschrieben und hat gesagt, Mensch, Piet, kannst du nicht ein Kapitel beisteuern über die wilden 80er Jahre? Ja. Und da habe ich eine Szene zum Beispiel beschrieben, Kieler Ostseehalle, 10.000 Zuschauer, wir mit Tuse im Essen dort und alles Riesenkanten. Aber wir hatten einen neuen Rechtsaußen aus Schutterwald, Peter Quarti. Und wir standen da im Gang, waren fertig zum Auflaufen. Und Alfred Gisserson, mein bester Kumpel, stand neben Quarti und sah, wie seine Knie gezittert haben.
Ach.
Und Gisserson hat Geschichte studiert und nahm ihn an den Arm und sagte, lauf einfach hinter mir her, ich zeig dir, wo die eisernen Kreuze wachsen.
Hör mal, ich fällt gerade ein, dass ich auch noch was weiß, was dich zum Handball gebracht hat. Und zwar haben wir mal eine Klassenfahrt gemacht nach Gummersbach. Ja. Da waren wir noch ziemlich klein.
Stimmt.
Und da Gummersbach hatte ja einen krassen Handballverein. Und der Superstar war Hansi Schmidt. Und der Hansi Schmidt kam zu uns in unsere komische Bleibe und hat uns irgendwie erzählt, wie Handballspielen eigentlich so geht.
Genau.
Ich glaube, da hast du ganz große Augen gemacht und hast gedacht, das ist es.
Es waren ja mehrere, die bei uns sich für den Handballsport interessiert haben zumindest, ne? Und auch in Neigungsgruppen gespielt haben. Und deswegen haben wir durchgesetzt, dass wir nach Gummersbach fahren.
Und
ich glaube, die Mutter von Harald Bürger hat dafür gesorgt, ein bisschen Cash, dass dieser Hansi Schmidt, Ex-Hero-Mäne, die machen nichts ohne Geld. So. Der ist vorbeigekommen und hat ein bisschen über Handball erzählt und wir durften auch bei einem Training zuschauen.
Wenn Hertha Müller das jetzt gehört hat, die schreibt Gedichte ohne Geld. Das ist, oh, ja. Wenn du sagst sowas. Na, okay, okay. Gut.
Jo. Ja, ihr beide habt sicherlich einige von euren Klassenkameraden überrascht, was so euren Werdegang angeht. Gibt es denn welche in eurem Jahrgang, die euch überrascht haben? Jetzt damals und vielleicht auch heute.
Ja, ich glaube, es gibt welche, die uns noch überraschen werden.
Ja.
Mir kam irgendwie der Gedanke gestern oder so, das Leben nach diesem Treffen wird ein anderes werden, Piet.
Nein, es gibt Überraschungen. Ich wusste zum Beispiel Jochen Steidl, Mediziner in Recklinghausen, glaube ich. Wir haben mit DSF damals 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring übertragen. Mhm. Und ich war verantwortlich für die Sendung auf dem Ü-Wagen, bin ein bisschen rumgegangen, mit wem machen wir ein Interview und sah in der Meldeliste Jochen Steidl.
Als Rennfahrer.
Ja, als Rennfahrer. Ja, bin dann vorbeigegangen, ich sage, Alter, was schraubst du da noch? Und also es gibt ein paar spannende Geschichten. Ich glaube, einer ist bei Haribo, irgendwie Marketingchef und. Also, aber es wird spannend, welche Geschichten sie uns da unterbreiten werden.
Der Jochen hat mich mit seiner Zündapp immer, dessen Schulweg führte an meinem Haus vorbei. Und da hat er mich mit der Zündapp immer mitgenommen. Das war jedes Mal, also man hat jedes Mal gedacht, nee, also diesmal überlebst du es nicht. Ne? Weil der fuhr einen Stil, das ist unglaublich. Irgendwann kriegt er dann ein Auto, weil die Eltern genug Geld hatten. Da kriegt er einen Escort, 2-Liter-Escort. Den hat er dann um einen Baum gewickelt, wo wir gerade hergefahren sind, bei der Mühle.
Ich freue mich riesig auf Hubert Poschenrieder, dessen Vater hatte nur 200 Meter vom ASG entfernt die Bäckerei. Mhm. Und dann durften wir ab und zu durch den Hintereingang rein, schöne Puddingschnecke auf Lau und dann wieder auf dem Schulhof. Also es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die wir aufwärmen müssen.
Habt ihr euch denn auch selbst überrascht?
Im Leben?
Naja, also ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel als 18-Jährige, die ihr damals wart, so hier sitzen würdet und jetzt seht, was aus euch geworden ist, hättet ihr das gedacht oder
also wenn,
war das so?
Wenn Andi weghört, würde ich sagen, der wird seinen Weg machen, weil er wirklich mit dem Kopf immer in Büchern und in Literatur steckte. Ich wusste nicht, was daraus wird, aber dass er irgendwas Schlaues machen wird, das war mir klar. Mhm. Und bei mir war immer klar, ich werde diesem Sport treu bleiben. In welche Richtung das läuft, gut, ne, das ist auch ein bisschen den Zufällen geschuldet. Aber ich glaube, die Wege waren zumindest ein bisschen anskizziert.
Also ich weiß noch, dass, um nochmal auf Liebetraut zu kommen, also in der Zeit, als man sich so überlegen musste, was will man eigentlich machen, ich war eigentlich ziemlich fertig nach dem Abi, ehrlich gesagt. Oh. Ich habe mir gar nichts mehr zugetraut.
Oh. Ja, durch die Mathearbeit.
Unter anderem. Aber ja. Ich wurde eigentlich im letzten halben Jahr in allen Fächern immer schlechter. Ich weiß auch nicht, warum. Selbst als wir schrieben mal eine Klassenarbeit über Stiller von Max Frisch. Das war irgendwie mein Herzensbuch. Ich hielt das für ein wahnsinnig tolles Buch und ganz wichtig und mein Leben und alles da drin und so. Und dann schreiben wir eine Arbeit, schreibe ich alles rein.
Thema verfehlt.
Krieg eine 4. Oh. Also, ich war bedient. Aber in der Zeit haben wir mal mit Liebetraut irgendwie darüber gesprochen, was wollen wir denn eigentlich alle so werden? Und die sagte ganz einfach, macht, was euch Spaß macht. Und das gilt für zumindest für zwei Jungen, wahrscheinlich gilt es irgendwie für mehr oder weniger alle. Aber du hast auf jeden Fall das gemacht, was dir Spaß macht, nämlich Sport. Ich hätte damals noch gedacht, Sport, ja, entweder wirst du jetzt irgendwie ein Superstar oder du bist gescheitert. Aber das ist ja Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Und Friedel hat Musik gemacht. Und das zahlt sich immer aus. Das ist eigentlich das Tolle. Wenn du das machst, wenn du was hast, was dir Spaß macht, und du machst das. Und wenn es Gaming ist oder was weiß ich, ist ganz egal. Du machst das, was dir Spaß macht. Also auch da ist Liebetraut einfach unbezahlbar. Viel zu früh gestorben übrigens an Krebs. Also
es gibt ja diesen schönen Spruch. Ne? Mach das, was dir Spaß macht und du brauchst nie wieder arbeiten.
Genau, da ist was dran. Und das ist eigentlich auch ein guter Tipp für alle 18-jährigen Schüler, die jetzt hier zuschauen und sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Ja, also.
Aber da muss man, wenn ich das einfügen darf, sagen, die Generation, die jetzt kommt, hat es viel, viel schwieriger.
Ja.
weil die Berufswelt sich so verändert und nicht nur durch KI, da zu sagen, welchen Job will ich später machen, das wird ja nicht nur einer bleiben, du musst fortlaufend dich den Entwicklungen anpassen.
Das haben sie uns aber auch schon gesagt, dass man öfter im Leben den Job wechseln wird, und ich denke, eigentlich ist es nicht richtig eingetroffen. Man macht zwar ganz unterschiedliche Dinge, die Welt verändert sich und das ist jetzt krass schnell geworden natürlich, aber so im Grunde ist die Linie gleich. Also ich würde zum Beispiel von mir mal sagen, Historiker. Obwohl ich meine Promotion wegen dieser Filmgeschichte nicht zu Ende gemacht habe. Ja. Aber das zieht man dann durchs Leben durch.
Okay, glaube ich auch, dass es schwieriger geworden ist, aber verkehrt ist auf keinen Fall tun, wofür das Herz schlägt, wofür man brennt. Und wir haben gelernt, Mathe ist gar nicht so wichtig immer.
Doch,
jetzt. Also.
Als Selbstständiger brutto und netto ist ganz wichtig bei den
Rechnungen. Oh ja, einmal das, ne, wenn man auf die Gehaltsabrechnung guckt und natürlich für alle Mathematiker. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, auch noch ein paar
Wochenendtipps. Genau, die habe ich
Fall
wie immer.
Euch vielen Dank und eine super schöne Abi-Feier wünschen wir euch, die ja, glaube ich, mehrere Tage dauert bei euch, ne?
Ja, so.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, dann komme ich wie immer zu den Wochenendtipps. Ich habe mir 3 rausgesucht, stellvertretend. Alle anderen findet ihr in unserer großen Übersicht auf www.marla-zeitung.de und in der MZ Plus App, die es für iOS und Android gibt. Ja, am Freitag findet das Kirschfest der Städtepartnerschaft, des Städtepartnerschaftsverein, da musst du mir jetzt helfen, Krependel,
genau.
Gut, dankeschön. Ab 17 Uhr auf dem Hof Wessel statt. Genau, da sind alle Interessierten, aber auch alle, die sich daran sich aktiv beteiligen, eingeladen. Dann am Sonntag wird der Quartiersplatz in Hüls Süd rund um die Max-Ringer-Straße sehr voll, denn da findet wieder der große Markt der Möglichkeiten statt, also das XXL Stadtteilfest. Da ist genau Quartiersplatz ist einbezogen, Quartierspark und das Gelände der Canisius-Schule. Da präsentieren sich wie in den vergangenen Jahren wieder über 70 Vereine und es gibt ein vielfältiges Familienprogramm. Auf der Bühne treten Leute auf, es gibt viele Stände mit Mitmachaktionen. Eintritt ist natürlich frei, Essen, Trinken ist auch für gesorgt. Und am Sonntag ist dann um 16 Uhr noch ein Chorkonzert in der Pauluskirche. Und zwar treten da 5 Chöre und ein Ensemble auf und das sind der Kammerchor St. Georg, das Ensemble Vocal Blue, der Nameless Joy, das Vokalensemble der jüdischen Kultusgemeinde Kreis Recklinghausen, das islamische Mosaik Mutriban Ensemble, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sufis Ruhr. Und dann gibt es noch einen ökumenischen Projektchor, der sich gebildet hat, weil auf die Initiative hin gibt es dieses Chorkonzert überhaupt. Und zwar ist das einmal der Projektchor Evangelische Chorgemeinschaft Mahl und Katholischer Kirchenchor St. Maria Magdalena Flasheim an der Lippe. Spenden werden gesammelt und die sind für die kirchenmusikalische Arbeit gedacht. Und damit entlassen wir, wie Heinz-Peter schon gesagt hat, euch ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse ist mz@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Feedback senden, Themenvorschläge, Veranstaltungsankündigungen und so weiter und so fort. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, beides mit @malerzeitung. Und wenn ihr als Zuhörer noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würdet, würden wir uns wie immer auch freuen. Unser aktuelles Angebot lautet 1 € für 6 Monate. Einfach mal ausprobieren und schauen, ob das was für euch ist. Alle wichtigen Links, weil wir dieses Mal keinen Werbeblock machen, findet ihr in den Shownotes. Dann danke euch beiden. Mir sagt viel, viel Spaß bei der Abi-Feier. Danke, Heinz-Peter.
Ja, gerne.
Und wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao. Ciao.